Credo Talk Podcast mit Raphael Schad.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Credo Talk Podcast. Heute mit dem Thema Lifehacks, Initiativen starten. Eigeninitiativ Hauskirche zu leben war während der Lockdowns in den letzten anderthalb Jahren immer wieder das Gebot der Stunde. Und dazu hatten auch verschiedene Bischöfe immer wieder eingeladen. Und wir finden, Eigeninitiativ, Gebetstreffen etc. zu starten, ist nicht oder sollte nicht auf pandemische Ausnahmesituationen beschränkt sein, weil Privatinitiativen ungeahnte Möglichkeiten bieten, kraftvoll das eigene geistliche Leben zu erneuern oder auch das geistliche Leben der Gemeinde aufzufrischen. Wir haben heute hier einen Gast, der darüber was zu sagen hat, unseren Kollegen Tobias Rieger. Willkommen, Tobias.
Vielen Dank.
Tobias ist 32, gelernter Bauingenieur und seit 3 Jahren Referent des Instituts für Neuevangelisierung und Referent im Basical gewesen. Ehrenamtlich ist er darüber hinaus im Leitungsteam der Hope City München. Tobias, magst du uns erstmal erklären, was die Hope City München ist und wie diese Initiative entstanden ist?
Ja, gerne. Die Hope City München ist eine Initiative unter dem Dach der charismatischen Erneuerung, also eine katholische Initiative. Und man fragt sich oft, wie entsteht sowas? Die Hope City ist jetzt 6 Jahre alt, also ein relativ junges Baby. Aber wie entsteht so eine Initiative? Und die Hope City ist entstanden, wie viele Initiativen entstehen, nämlich, dass Leute zusammenkommen, die gleiche Leidenschaft teilen und die einfach losmarschieren. Und so war das bei uns auch. Wir haben uns gefunden aus verschiedensten Richtungen, aus verschiedensten auch Konfessionen, Gemeinschaften, alle mit dieser Sehnsucht, dass Jesus Raum einnimmt in dieser Stadt München, in unserer Heimat. Und mit dieser Sehnsucht, die uns zusammengeführt hat und die uns auch verbunden hat, sind wir einfach losmarschiert, haben regelmäßig uns getroffen zum Gebet und das ganze Ding ist gewachsen. Und irgendwann kam natürlich die Frage, wer seid ihr? Und diese ganze Frage nach Struktur, nach Namen, nach Leitungsteam kamen dann erst auf, nachdem wir schon über ein Jahr gemeinsam unterwegs waren und einfach gesehen haben, okay, das ist was, was der Herr segnet.
Ist es sozusagen einfach so aus der Gemeinschaft entstanden oder gab es Leute, die das angetrieben haben und die gesagt haben, ich will das starten?
Ich glaube beides. Es gab eine Handvoll, bei uns so um die 10 Leute, die gesagt haben, ich will losmarschieren, ich habe so ein Brennen, so eine Sehnsucht. Und dann natürlich gibt es einzelne Personen, die sagen, okay, und was ist der Schritt? Was ist der nächste Schritt? Es gab Personen, die gesagt haben, okay, lasst uns doch mal zusammenkommen, weil es ist gut, wenn 10 verschiedene Personen diese Leidenschaft haben, diesen Traum haben, aber es ist wichtig, an einen Tisch zu kommen. Und das ist, glaube ich, da geht es schon ein bisschen in so eine Richtung, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten und es ist wichtig, dass die verschiedenen Persönlichkeiten bei so einer Initiative auch zum Tragen kommen. Unter anderem sind das Leute, die sagen, lasst uns anpacken.
Was war eure ursprüngliche, der Kern eurer Sehnsucht?
Der Kern unserer Sehnsucht war und ist bis heute, dass wir glauben, dass Jesus Christus einen Unterschied macht und dass wir uns danach sehnen, dass die Botschaft Jesu und dass Jesus Christus Raum einnimmt in der Stadt München, weil wir uns sicher sind, dass das diese Stadt verändern wird.
Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, es gibt viele, die Sehnsucht haben, sowas zu starten. Die merken, sie sind allein auf weiter Flur und wünschen sich eigentlich Gemeinschaft mit anderen Leuten. Wir hatten das zum Beispiel in meiner Studienzeit. Ich habe mich lange danach gesehnt, einen Studentengebetskreis zu haben. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir dann endlich einen gestartet haben. Zumindest 2, 3 Jahre. Wie würdest du sagen, stellt man es an, sowas auf die Beine zu stellen, so eine Initiative?
Mhm. Zu Beginn steht immer eine Leidenschaft, steht eine Sehnsucht, steht ein Traum, manche würden es auch als Vision bezeichnen. Dieses, bei dir ganz persönlich, diese Idee, hey, dafür brennt mein Herz, da will ich mich reingeben, sei das was Karitatives, sei das Gebetsanliegen, sei das ein Gemeinschaftsanliegen, du hast irgendwas, wo du sagst, dafür gebe ich gern meine Zeit, weil ich meine, wir sind, das ist eine ehrenamtliche Sache und du gibst Zeit für was, wofür du brennst, für dein Herz brennt. Also der Startpunkt einer Initiative ist immer eine Leidenschaft. Und der nächste Punkt auf so einem Weg ist, diese Leidenschaft zu teilen. Also du findest keine Leute, die mit dir marschieren, wenn du das nicht teilst. Wenn du das in deinem Herzen drin hast, bis du auf dem Sterbebett liegst, dann ist das vielleicht gut, aber es dient nicht dazu, dass eine Initiative entsteht. Das heißt, such dir Personen, die ähnlich denken. Da ist es vielleicht nicht am hilfreichsten, das groß auf Insta, auf deinem persönlichen Account zu verbreiten, aber es kann hilfreich sein oder dienlich sein, immer wieder Personen von deiner Leidenschaft zu erzählen, von dem, was dich bewegt. Vielleicht auch Personen, wo du denkst, die könnten ähnlich denken. Und der nächste Schritt ist relativ simpel und doch irgendwie eine Hürde. Du hast gesagt, das hat 2 bis 3 Jahre gedauert. Mhm. Fang an. Mhm. Fang an, wenn es 2, 3 Personen sind, fangt an und macht es unkompliziert. Aber fangt an und seid regelmäßig in dem, was ihr tut. Der letzte Punkt, weil mir der echt wichtig ist, wenn ihr mal so am Marschieren seid, dann teilt diese eure Leidenschaft. Mhm. Teilt das und behaltet es nicht für euch, weil Leute docken nur dann an, wenn sie wissen, warum sie bei euch andocken sollen. Mhm.
Es ist ja oft so, dass man merkt, es ist nicht so leicht. Manchmal hat man das Gefühl, es funktioniert einfach nicht. Es geht nichts voran oder man erlebt auch Widerstände. Was tun, wenn es irgendwie bremst?
Ist natürlich vielschichtig. Also dieser Punkt, das kann an verschiedensten Themen liegen oder an Schwierigkeiten liegen. A, du bist als jemand, der was startet, da schon auch gefordert und herausgefordert. Also es braucht eine gewisse Ausdauer. Das ist selten, dass alles so locker fröhlich läuft und sich entwickelt. Es braucht ein gewisses Opfer. Also ich glaube, das ist völlig normal und da braucht man sich auch keinen Kopf machen. Punkt 2, vielleicht könnte ein Grund, warum es nicht in die Gänge kommt, der sein, dass man eben, was ich vorher gesagt habe, mehr an einer Kommunikation dessen hängt, was man tut, anstatt den Leuten zu vermitteln, warum du das tust und warum sie sich gerade mit dir identifizieren können. Es gibt dann einen ganz spannenden Ansatz von Simon Sinek, der von dem sogenannten goldenen Kreis, Golden Circle, spricht. Der sagt, wenn du willst, dass Leute mit dir marschieren, dann vermittel ihnen das Warum. Also ganz, ganz konkret gesagt, du willst ein Pfarrfest machen und du willst, dass natürlich Leute damit andocken und mit aufspringen, dann kannst du entweder zu Leuten gehen und sagen, ich brauche jemanden, der meine Würstelbude aufstellt, ich brauche jemanden, der auf die Kinder aufpasst, kannst du das machen, du kannst das Was den Leuten verklickern, aber dass sie dann mit aufspringen, ist deutlich wahrscheinlicher, wenn du zu den Leuten hingehst und sagst, warum du dieses Pfarrfest machen willst. Mhm. Zum Beispiel, um die Gemeinschaft in der Pfarrei zu stärken. Dann kannst du zu einer Person hingehen und sagen, hey, ich glaube, wir sollten wirklich die Gemeinschaft in unserer Pfarrei stärken. Das will ich durch dieses Pfarrfest erreichen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, die Würstel dafür zu grillen? Dann hat die Person einen Traum, hat angedockt an deine Leidenschaft. Er sagt, okay, das, ich glaube, wir brauchen das. Dafür stelle ich mich gerne hinter den Grill. Mhm. Mhm. Das kann ein Grund sein, warum Initiativen nicht wachsen. Und dann natürlich verschiedenste andere Gründe, dass es vielleicht auch mal nicht dran ist. Mhm. Es könnte sein, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht dran ist, einen Gebetskreis zu starten. Mhm. Oder es könnte sein, dass dieser Gebetskreis an einem anderen Ort sein sollte. Und je nachdem, wie groß dein Traum ist, du auch mal sagst, okay, dann gehe ich in eine andere Stadt, um das zu verwirklichen.
Mhm. Ja, es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, wo es heißt, wenn du mit Leuten ein Schiff bauen willst, dann zeig ihnen nicht, wie man Holz bearbeitet, sondern weck ihnen die Sehnsucht, nach Panama zu segeln oder so.
Genau. Oder die Kathedrale.
Sagt
der Person nicht, du behaust einen Stein, sondern du baust eine Kathedrale.
Ja. Mir scheint, dass was manchmal auch eine Bremse ist, wenn man sich nicht ganz darüber einig ist, wo man eigentlich hinsegeln will. Mhm. Wie kommuniziert man so oder wie merkt man, dass man das gleiche Anliegen hat und gemeinsam irgendwie segeln will?
Mhm. Ich glaube, dass man da im Austausch ganz stark mit den Leuten sein muss, die miteinander unterwegs sind. Also oft ist es ja schon so, dass man sagt, okay, das Ziel ist vielleicht da. Also in unserem Fall war das Ziel eigentlich relativ klar, auch wenn es irgendwo in Panama ist da eine kurze Strecke vielleicht. Also dass Christus Raum einnimmt in München, das ist schon eine Aufgabe. Und gleichzeitig ist es was, wo wir sagen, okay, wir können Stück für Stück dran arbeiten und das ist das, dieses Ziel. Und die größere Frage ist dann vielleicht eher, wie macht man das? Das ist so dieser zweite Schritt, den Simon Sinek auch sagt, du hast ein Warum und dann ist die Frage, wie machst du das? Im dritten kommt dann erst doch was für konkrete Events oder wie auch immer. Und bei uns war eben dieser Punkt zu sagen, wie wollen wir das machen? Und gesagt, okay, das ist eine Gebetsinitiative. Wir wollen das machen, indem wir nicht aufhören zu beten und anderen die Möglichkeit geben, Christus mit uns nachzufolgen. Und da ist dann schon nochmal, wo man mit dem Team ganz arg zusammenarbeiten darf und soll, okay, was, wie wollen wir zu diesem Ziel kommen? Also ich glaube, an diesem Punkt ist es ganz wichtig, da viel im Austausch zu sein, viel im Gebet zu sein und zu schauen, was macht uns unser Innerstes aus? Wie entfaltet sich diese Sehnsucht?
Jetzt merkt man dann doch relativ bald, nehme ich an, wenn viele Ideen kommen, muss man irgendwo Schwerpunkte setzen. Und das macht man in der Regel dadurch, dass es sowas wie eine Leiterfigur gibt. Oder anders gefragt, würdest du sagen, es braucht, um so eine Vision zu verwirklichen, eine charismatische oder starke Leiterfigur?
Auch, würde ich sagen. Es braucht auch eine starke, charismatische Leiterfigur. Wir hatten das Glück, und da bin ich echt dankbar, dass nicht eine Person gesagt hat, so, los geht's, sondern dass es von vornherein mehrere waren. Und dann war diese Frage nach Leitung, war irgendwie auch eine ganz eine andere. Das soll nicht heißen, dass das mit einer Leiterfigur nicht funktioniert. Ich will nur sagen, dass ich ein Fan bin von einem Leitungsteam. Und so war von vornherein bei uns die Leitung der Hope City innerhalb eines Teams. Und in diesem Team braucht es ganz dringend eine Person, die charismatisch nach vorn marschiert.
Also charismatisch jetzt im Sinne von...
Eine Persönlichkeitsstruktur, ein Charakter.
Ja.
Also eine Person, die einfach andere begeistern kann.
Ja.
Also wenn du sowas nicht in deinem Leitungsteam hast, dann wird dieses Ding, diese Initiative nicht wachsen. Mhm. Also es braucht die Person, aber es braucht noch mehr. Mhm.
Was würdest du sagen, braucht es für Charakter in einem Leitungsteam?
Es gibt einen ganz spannenden Ansatz, der so aus meiner Sicht ganz gut darstellt, was es für verschiedene Persönlichkeiten gibt, die wichtig sind, um eine Gemeinschaft, um eine Gruppe gesund zu halten und gesund nach vorn zu bringen. Und zwar ist es der sogenannte fünffältige Dienst nach Epheser 4,11. Mhm. Paulus beschreibt dort, was es für verschiedene Dienste in der Gemeinde gibt, um die Gemeinde zuzurüsten, um einfach voranzukommen. Und zwar kann man das ganz gut mit einer Hand darstellen, weil eine Hand eben zum einen da ist, um was Komplexes zu machen, um was Schweres zu machen, aber auch um was ganz Feines zu machen. Und jeder Finger an dieser Hand hat eine ganz spezifische Aufgabe. Wenn wir 5 Daumen hätten, hätten wir ein ziemliches Problem. Oder wenn wir keinen Daumen hätten, hätten wir auch ein Problem, weil dann wird es einfach nicht gehen. Und so ist das aus meiner Sicht ein ganz schönes Bild für eine Gruppe, nämlich, dass jeder Finger an dieser Hand einen bestimmten Charakterzug darstellt, von dem es einfach sinnvoll ist, es in irgendeiner Weise in deinem Leitungsteam abzubilden. Mhm. Dieser Daumen ist so die charismatische Figur, von der wir vorher gesprochen haben. Also jemand, der Apostel wird der dargestellt, also der vorangeht. Der Daumen steht vor den anderen Fingern so ein bisschen. Mhm. Er steht vorn dran, er kann was präsentieren, er kann Leute mitziehen, er kann Leute begeistern, der kann die Vision vermitteln. Mhm. Also so eine Person braucht es in einem Leitungsteam. Gleichzeitig, wenn es 5 Daumen gäbe, dann hätten wir sehr schnell ausgebrannte Mitarbeiter. Wir hätten sehr schnell irgendwo einen Star-Kult, dass alle nur auf diese eine Person schauen. Es braucht dringend andere Personen, zum Beispiel einen Propheten. So wird er bei Paulus genannt, mit dem Zeigefinger verbindet man jemanden, der den Finger hebt.
So ein Bedenkenträger.
So ein Mahnender, aber vielleicht auch einer, der mal zeigt, also der drauf zeigt, Leute, hier müssten wir drauf schauen. Mhm. Propheten sind Menschen, die einfach gern auch hören, also wenn wir jetzt im Christlichen sind, auch sagen, die es lieben, auch zu hören, was spricht Gott. Mhm. Und dann aber auch Konflikte nicht scheuen.
Okay.
Sagen, da müssen wir reingehen. Der Mittelfinger ist der Lehrer, weil er einfach Stabilität bringt. Mhm. Ein Lehrer ist jemand, der es liebt, Inhalte reinzubringen. Wenn du überlegst, was ist unsere Vision, wie wollen wir das umsetzen, dann brauchst du jemanden, der sagt, hey, boah, ich habe da voll die Freude dran, da mal so ein Konzept aufzustellen oder sowas. Mhm. Du brauchst die Personen, um Stabilität, Reife reinzubringen. Mhm. Der Ringfinger ist der Finger der Treue, ist der Finger, an dem unser Ehering hängt. sind Menschen, die Hirten sind, sind Menschen, die es lieben, zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen, die in der Gruppe darauf schauen, dass es einfach auch harmonisch zugeht, die aber sehr oft immer wieder aneinander geraten, zum Beispiel mit einem Propheten. Mhm. Weil die Gefahr bei einem Hirten ist, dass er sagt, ach ja, diesen Konflikt, den lassen wir vielleicht lieber, weil dann könnten wir ja aneinander geraten. Und dann sagt der Prophet, nein, wir müssen. Mhm. Also so diese Spannung. Und im Letzten ist der Evangelist, der kleine Finger, derjenige, der sagt, hey, wir können nicht unter uns bleiben. Mhm. Das ist eine Sache, wir müssen nach draußen, wir müssen Leute irgendwie auch gewinnen, der oft irgendwie für ein zahlenmäßiges Wachstum sorgt, der aber auch wieder nur in Zusammenarbeit mit den anderen Frucht bringen kann. Mhm. Also so diese Persönlichkeiten, wo ich einfach auch jetzt bei uns in den letzten Jahren sehen darf, wenn das da ist in einem Leitungsteam, dann sind gute Voraussetzungen da, um eine Gemeinschaft gesund zu halten.
Ja.
Das heißt nicht, dass diese fünf Persönlichkeiten fünf Personen abbilden. Mhm. Ein Leitungsteam muss nicht fünf Personen haben, aber du solltest im Leitungsteam zumindest diese Charakterzüge angelegt haben oder das so erweitern, dass du Leute um Rat bittest, wo du weißt, die haben Stärken darin.
Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Welches waren die fünf? Das war der
Apostel.
Das
ist der Daumen, Zeigefinger, Prophet.
Ja.
Mittelfinger ist der Lehrer.
Ja.
Ringfinger der Hirte.
Ja.
Und der kleine Finger ist der Evangelist.
Okay. Also diese fünf Charakterrichtungen. Wir verstehen sie bewusst nicht erstmal theologisch. Also niemand beansprucht ernsthaft in eurem Leitungsteam ein Apostel zu sein.
Nein, tatsächlich.
Okay, alles klar.
Also das, natürlich muss man da jetzt nicht mit einem voll theologischen Blick drauf sehen, sondern eher mit einem menschlichen Blick und mit einem Blick in die Persönlichkeit, in Charakterzüge rein.
Okay.
Und da kann es einfach hilfreich sein. Wenn es jemand gar nichts hilft, dann auf die Seite legen. Aber mir persönlich hat es sehr geholfen zu erkennen, was habe ich für Charakterzüge und wie kann ich das fruchtbar einbringen und vor allem, was muss ich nicht können.
Ja. Jetzt, du hast gesagt, dass es wichtig ist, diese fünf Charaktere auch in einem Leitungsteam zu haben oder angelegt zu haben, weil Initiativen auch kippen können. Mhm. So meiner Erfahrung nach gibt es durchaus Richtungen, in die es kippen kann. Also die einfachste Variante ist, dass eine Person merkt, sie ist immer die Einzige, die den Karren voranzieht und da frustriert ist. Was würdest du so einer Person raten?
Ich glaube, da ist es absolut wichtig zu kommunizieren und wirklich auch darzulegen, hey, mir ist es zu viel, lass uns darüber sprechen. Ich finde es schade, wenn Leute dann das Weite suchen und sagen, ja, ich war einfach ausgebrannt, mir hat das und das gefehlt. Egal, ob es aus einem Leitungsteam oder aus einem Mitarbeiterteam, diese Kommunikation in der Gruppe, die ist entscheidend, um auch gemeinsam voranzukommen. Ich meine, ich kann jetzt nicht unbedingt fühlen, was du denkst. Mhm. Ich kann versuchen, mich reinzufühlen in dem, was du sagst, aber wenn du mir das nicht sagst, dann wird's schwierig. Also und das ist einfach wichtig, Konflikte anzugehen, auszusprechen, gemeinsam einen Weg zu suchen, vielleicht sich auch mal Hilfe von außen zu holen. Also oft ist es gut, mal einen kritischen Blick von außen drauf schauen zu lassen, wenn man merkt, okay, wir haben immer wieder den Fall, dass Leute ausgebrannt sind oder wie auch immer, kann man sich mal eine Supervision holen oder kann man sich mal eine Person holen, wo man sagt, die hat Erfahrung. Je nachdem, aus was für einer Richtung es kommt, ist es sehr wichtig, einen geistigen Begleiter zu haben für die Gruppe.
Mhm. Okay.
Der auch immer wieder mal einen Blick ein bisschen von außen, also von außen in dem Sinn, dass er jetzt nicht im Daily Business drin sitzt, sondern von außen sagen kann, hey, das glaube ich wäre auch noch ein wichtiger Punkt.
Ja, was zum Beispiel auch manchmal passiert ist, dass Leute, vor allem wenn sie besonders, sagen wir mal, eifrig sind, dass sie eine komische theologische Schlagseite kriegen. Mhm. Was würdest du da sagen, um die Gesundheit einer Gruppe aufrechtzuerhalten? Worauf muss man achten?
Ihr habt vorher den geistlichen Begleiter schon angesprochen. Der ist hier natürlich hauptsächlich gefordert, dass er da auch einen Blick hat in die Gruppe rein. Dann natürlich muss es offen kommuniziert werden, auch wenn man merkt, okay, irgendwo passt da nicht, im Team auch drüber zu sprechen. Uns hilft zum Beispiel auch immer wieder das Andocken mit der Institution Kirche zu suchen. Also wir haben regelmäßig Gespräche im Ordinariat, einfach um zu sagen, okay, das ist unsere Arbeit, das machen wir. Also es gibt eine Stelle jetzt in unserem Fall für Initiativen, für geistliche Gemeinschaften. Es hängt jetzt davon ab, was du startest. Gell? Mhm. Also mit deinem Pfarrfest brauchst du jetzt wahrscheinlich nicht in das Ordinariat gehen und das absprechen, aber einfach immer wieder auch so so innehalten und sagen, okay, sind wir auf einem Weg, der passt, oder laufen wir gerade irgendwo in eine schräge Richtung?
Oft gibt es gerade in geistlichen Gruppen, Gebetskreisen, Initiativen Charakter, die auftauchen, die sehr herausfordernd sind, die teilweise sogar das Potenzial haben, eine Gruppe zu sprengen oder zu zerstören, wo dann andere sagen, okay, hey, ich brauche nicht mehr kommen, ich komme da einfach nicht drauf klar. Und manche sind einfach nur anstrengend. Was ist dann ein guter Umgang damit?
Ich glaube, es gibt zwei Abstufungsbereiche. Zum einen die Person an sich. Also es gibt Personen, die schwierig sind in ihrem Charakter. Und es gibt Personen, die krank sind in ihrer Persönlichkeit. Das ist mal die erste Abstufung. Und auf der anderen Seite gibt es deine Initiative. Dort sind Leute, die kommen, die teilnehmen. Dort sind Leute, die mitarbeiten. Und dort sind Leute, die in einem Leitungsteam sind. Mhm. Und diese zwei Bereiche muss man, glaube ich, gut zusammenbringen. Mhm. Eine Gemeinschaft, vor allem eine christliche Gemeinschaft, sollte fähig sein, schwierige Menschen zu integrieren. Mhm. Das ist unsere Nächstenliebe, drängt uns dazu, Menschen, die jetzt nicht und sofort in den Kragen reinpassen, zu integrieren in die Gruppe.
Aber selbst Kranke sollten doch auch die Möglichkeit haben, anzudocken. Man kann ja nicht sagen, wir stoßen Kranke aus.
Ja, vielleicht ist da aber dann die andere Seite, der andere Bereich wichtig, von dem ich gesprochen habe. Ich würde sehr davor warnen, eine psychisch kranke Person in ein Leitungsteam reinzunehmen. Mhm. Aber dass so eine Person mal zu einer Veranstaltung kommen kann, das sollte eine Gemeinschaft tragen können. Mhm. Also ich glaube, für mich persönlich muss ich ja überlegen, okay, wir haben vorher vom fünffältigen Dienst gesprochen. Das heißt, es wird immer Personen geben oder Charaktere geben, mit denen ich mich schwer tue. Mhm. Ist es eine Sache, die an mir persönlich liegt? Oder ist es eine Sache, wo die Person weiterkommen darf? Oft ist es so, dass Menschen mit einem schwierigen Charakter in der Gemeinschaft auch wachsen dürfen. Mhm. Nur ist es natürlich ein heikler Bereich, wie weit verträgt es eine Gemeinschaft? Zum Beispiel auch habe ich einen Hauskreis mit drei Personen, wo dann eine mit einem schwierigen Charakter dazukommt, dann sind schon ein Viertel von diesem Hauskreis. Oder es ist eine große Gemeinschaft mit 20, 30 Leuten, die halt an einem Abend zusammenkommen oder wohin fahren. Mhm. Dort kann man eine Person viel mehr mittragen. Also ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dort wirklich zu wachsen und Liebe zu leben. Mhm. Aber es darf auch irgendwo ein Punkt sein, wo man sagt, okay, hier geht's nicht, weil das gesamte Werk, die gesamte Initiative gefährdet ist.
Ja.
Vielleicht auch sogar unsere Aufgabe, auch als Leitungsteam, da zu schützen, an einem gewissen Punkt.
Mhm. Nochmal zurück zu der Frage, wenn ich sozusagen Mitstreiter suche, die eine ähnliche Sehnsucht haben. Also ich habe jetzt, sagen wir mal, eine Gruppe von ein, zwei Hände voll Leuten, aber man kommt nicht so drüber hinein. Also Beispiel, die einen sagen, wir wollen eigentlich einen Anbetungsabend machen und ein bisschen Gemeinschaft pflegen. Und eine andere Person sagt, ich möchte aber eigentlich einen Hauskreis haben, wo ich meine persönlichen Probleme auch mal besprechen kann und für mich gebetet wird. So. Oder ich möchte aber auch auf jeden Fall Straßenevangelisation machen. Oder ich möchte aber auch eine Suppenküche machen. Guckst du dann erstmal, dass du möglichst alle mitnimmst und halt irgendwie für alle was findest, sozusagen, dass für alle was dabei ist? Oder sagst du, ja, wir gucken, dass wir einen Punkt fokussieren?
Ich glaube, gerade am Anfang ist es wichtig, an einem Punkt zusammenzukommen. Also bei uns im Team, wir haben verschiedenste Leute drin, die verschiedenste einen Fokus haben oder eine Leidenschaft im Ausgeprägten sind. Aber alle sagen, sie tun das, um dieser Grundvision zu dienen. Und ich glaube, gerade in einer kleinen Gruppe, wenn man startet, ist es wichtig zu sagen, wir starten mit einer Sache. Also wir haben damals einfach gesagt, okay, wir treffen uns jeden Sonntagabend für 2 Stunden und gehen zusammen ins Gebet. Fertig. Und nicht jetzt, wir machen dort noch das und dort noch das. Das kann ein mittelfristiges Ziel sein. Das ist gut, sich auch Ziele zu setzen. Aber wenn man am Anfang sich zu sehr verzettelt, dann ist dieses Gemeinsame ist nicht gegeben. Und zumindest, es kann alles funktionieren, aber zumindest ist die Gefahr relativ groß, dass man sehr schnell ausgebrannt ist. Weil ich meine, du brauchst Leute, um das zu realisieren, was du machen willst. Und wenn der eine dort, der andere an dem Punkt sich einbringt, wird es nicht ins Rollen kommen, weil einfach zu wenig Manpower da ist.
Das wäre dann wiederum die Aufgabe des Leiters, zu sagen, was tun wir? Und vor allem auch zu sagen, was tun wir erstmal nicht?
Ja, wobei ich da schon eine Lanze brechen will für das Team. Ja. Wir hatten einen Zeitraum, wo wir gemerkt haben, okay, die Lücke zwischen Leitungsteam und Mitarbeitern ist relativ groß. Das heißt, viel operative Entscheidungen, viele oder Umsetzungen, viele inhaltliche Entscheidungen, die lagen im Leitungsteam. Und die Gefahr ist, dass die anderen nicht mitgehen. Und deswegen haben wir auch sehr stark versucht, die zweite Reihe zu stärken. Haben wir versucht, inhaltliche Fragen im Team anzugehen, weil wir einfach gesehen haben, wenn man das gemeinsam erarbeitet, dauert es vielleicht länger, aber alle identifizieren sich damit. Das heißt, wenn du jetzt ein Leiter von einem Gebetskreis bist oder von einer Gruppe bist, dann kannst du schon sagen, wir machen jetzt das, weil ich glaube, das ist das Richtige. Vielleicht hast du auch recht, aber du wirst dann weiterkommen, wenn du dich mit deinem Team zusammensetzt und sagst, okay Leute, lass mal schauen, was haben wir für Elemente, was brennt euch auf dem Herzen, finden wir nicht einen gemeinsamen Nenner. Und im Idealfall ist es der Nenner, den du eh auch schon hattest. Und falls nicht, dann ist es halt vielleicht auch deine Frage, okay, wenn jetzt 5 Leute da sind und 4 sagen, sie wollen eine Suppenküche eröffnen und du als Einziger sagst, nee, aber ich will eigentlich in der Pfarrei einen Hauskreis starten, dann ist vielleicht die Frage, ob das die richtigen 4 Leute sind für dich.
Ja.
Oder ob du sagst, hey, super, startet die Suppenküche, mach das. Also ich bin ein großer Fan von der Freiheit, Leute, die was anderes, was Neues auf dem Herzen haben, zu senden mit einem lachenden, vielleicht mit einem kleinen weinenden Auge, aber sie zu senden und dann für dich zu sagen, okay, dann ist für mich persönlich vielleicht was anderes dran.
Ja.
Also da weg von dem Leistungsdenken, zu denken, okay, jetzt waren wir schon zu 5, jetzt wollen 4 was anderes, die müssen doch jetzt.
Ja. Tobi, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.